Guten Morgen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich wieder gesund bin. Und ich möchte auch euch danken, die ihr für mich gebetet habt. Das ist ja ein geheimnisvolles Zusammenwirken von Gott und unseren Gebeten. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin wieder fit. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die in die Lücken gesprungen sind, die ich gerissen habe in den Wochen. Das hat mich auch sehr getröstet. Ich durfte auch mal die Live-Übertragung auf der anderen Seite erleben. Das war gut, die Gottesdienste hier live mitzuerleben, im Krankenhaus und zu Hause oder auch mal zeitversetzt. Römer 2, so, was haben wir vorhin gehört alles? Könnt ihr es gerade nochmal wiedergeben? Wir hatten ja gerade schon die Lesung. Uns war schon klar, dass das eine gewisse Zumutung ist, in der heutigen Zeit so viel am Stück vorzulesen, aber keine Sorge, wir haben es ja jetzt gleich nochmal. Wir gehen es jetzt nochmal in Ruhe durch, diesmal anhand der Schlachter 2000 Übersetzung, ist aber auch nicht so viel anders. Und wir haben ja als Älteste beschlossen, dass wir durch den Römerbrief gehen. Und uns war schon auch klar, das ist so mal so richtig viel zum Hören und zum Kauen und zum Verstoffwechseln. Ich glaube, Luther war es, der mal gesagt hat, der Römerbrief, das ist das hellste und klarste Evangelium, das wir haben. Dann könnte man ja denken, okay, Evangelium ist doch das, was Jesus gepredigt hat, oder? Ja klar, Jesus hat das Evangelium gebracht und gepredigt, was wir in den Evangelien haben, aber Paulus hat es eben dann auf eine einzigartige Weise zusammengestellt für seine Zeitgenossen damals, für solche, die Juden waren, aber auch für solche, die eben gar keine Juden waren und gar keine Ahnung hatten von dem ursprünglichen Wort Gottes, von der Tora, von dem Gesetz. Und er hat das eben für die Gemeinde in Rom mal so zusammengeschrieben, diese 16 Kapitel. Und ja, wir werden uns um die ersten 8 Kapitel hier kümmern in dieser Predigtreihe. Und es ist so, so gut. Wir haben gerade gesungen, wir hoffen auf dein Wort. Ist das nicht gut, dass wir hoffen auf sein Wort? Also, einige von uns verfolgen ja auch so die Nachrichten und die Weltpolitik und das Weltgeschehen. Und die letzte Zeit wird mir immer klarer, Jesus hat mal davon gesprochen, dass am Ende der Zeit die Ratlosigkeit der Völker zunimmt. Die Ratlosigkeit der Völker. Und ich empfinde, genau so ist es. Die Ratlosigkeit der Völker, das ist politisch so, wirtschaftlich, ökologisch, Konflikte zwischen den Völkern. Es nimmt ja überall zu, es macht einen irgendwo fassungslos und ratlos. Umso besser ist es, dass wir sein Wort haben, das ewig gilt, das uns auch Koordinaten gibt. Ja, wo stehen wir eigentlich und was kommt noch? Und da schauen wir jetzt in Römer 2 nochmal rein. Römer 2, Vers 1, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist. Das muss man schon mal sacken lassen, oder? So, wer darf sich jetzt hier angesprochen fühlen? Okay, jeder, oder? Oh Mensch, nicht zu entschuldigen. Boah, das ist heftig, oder? Ist das nicht tief unsere Sehnsucht immer? Wenn wir irgendwo mal auch nur den Hauch einer Kritik bekommen. Also ich bin nicht gut, so direkt Kritik anzunehmen. Da gibt es erstmal in mir, was in mir aufsteht. Und ich habe sofort Ideen und Gedanken und Entschuldigungen und Erklärungen. Und bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Ja, ich richte doch andere nicht, oder? Weil das soll man ja auch nicht, das hat Jesus ja auch schon gesagt, oder? Naja, es geht auch um Beurteilen hier in diesem Wort, der du andere beurteilst. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn der du richtest, verübst ja dasselbe. Okay, vielleicht verurteile ich andere, die Dinge tun, die ich ja nicht tue, aber ich verurteile andere oder ich beurteile andere. Und ist das nicht gerade auch ein Kennzeichen unserer Zeit? Was wird nicht alles beurteilt? Und über was wird sich nicht alles empört? Es ist irgendwie tief in uns drin. Wir wissen, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Okay, das Gericht Gottes. Die Frage ist ja, ist Gott zornig? Und es wurde ja schon in der Einleitung gesagt, ist Gott zornig? Ja, dieser Text sagt uns gleich an mehreren Stellen noch, dass Gott zornig ist. Gott ist zornig. Und ich weiß, dass das sehr unpopulär ist, das zu sagen, zu predigen, zu verbreiten, weil wir eine sehr andere Prägung haben, nämlich, dass Gott der liebende Vater ist und dass er gütig ist und dass er gerne vergibt. Und das ist wahr. Aber wir brauchen trotzdem die Balance. Weil Gott ist nicht der, der sagt, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und ich bin froh, dass es so ist, dass Gott nicht sagt, es ist alles nicht so schlimm. Weil so viele Menschen leiden unter so vielen Dingen, die der Mensch tut. Und es wäre so schlimm, wenn Gott sagen würde, ist ja alles nicht so schlimm. Schwamm drüber. Dann würde es doch kein Ende geben mit dem Bösen. Tja. Man beurteilt, man verurteilt und hier ist nun mal die Rede jetzt davon, dass Gott urteilt. Gott urteilt und Gott verurteilt. Es ist das Gericht, das kommt. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, zur Umkehr, zum Umdenken, aber nicht nur Umdenken, sondern auch zu einem neuen Verhalten. Das ist Gottes Plan mit den Menschen. Gottes ganz großes Reparaturprogramm, das schon direkt startete. Wir haben vorhin gesungen oder wir haben es gehört, dass die Menschen vertrieben wurden aus dem Paradies und dass auch ihr Leben endlich wurde, nicht mehr unendliches Leben. Das klingt auch so hart, vertrieben aus Gottes Gegenwart. Aber auch das war so nötig, weil jetzt, wo der Mensch doch böse war, zum Bösen fähig, zum Neid, zum Missgunst, zur Habgier, zum Stolz. Wenn es da nicht eine Bremse gegeben hätte, dann hätte sich das ja unendlich weiter verbreitet. Und dann wäre die gute Welt Gottes infiziert von dieser Sünde und von diesen Bösartigkeiten. Gott musste hier eingreifen, um etwas Böses zu stoppen. Lesen wir schon mal ab Vers 5 weiter. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wow. Ja, das schreibt der Paulus den Menschen in Rom, den Gläubigen in Rom. Da ist schon eine Gemeinde, die hat er nicht gegründet. Deswegen ist dieser Brief auch so einzigartig, weil er denen mal so die Summe der Erkenntnis schickt, das, was wirklich das Wichtigste ist, so auf den Punkt gebracht. Und ja, es ist nicht so leicht, das alles zu verstehen und zu nehmen. Jemand hat mal gesagt, das ist so der große Führerschein des Glaubens, der Römerbrief. Aber Gott sei Dank haben wir ihn. Und man muss ja auch nicht alles immer sofort verstehen. Man kann sich da so rantasten und sagen, okay, das habe ich verstanden, das nehme ich jetzt in mein Herz, das gehört jetzt zu meiner Überzeugung. Und anderes, da nähere ich mich mal an und ich werde es irgendwann immer besser verstehen. Das gerechte Gericht Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Uiuiui, da haben wir vielleicht auch jetzt erst recht noch Probleme mit. Werke sind das, was wir tun. Es gibt ja Dinge, die wir denken, dann gibt es Dinge, die wir sagen und dann gibt es Dinge, die wir tun. Und wie gerne hätten wir es, dass einfach nur so ist, ja nee, ich habe mir schon Gutes dabei gedacht. Tja, Gutes dabei gedacht scheint nicht zu reichen. Aber ich habe es doch gut gemeint und ich habe doch auch gesagt, dass ich es gut machen wollte. Es scheint auch nicht zu reichen. Es geht letztlich doch darum, was wir tun. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, gibt es als Ergebnis, als Folge ein ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig sind, der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit eben der Ungerechtigkeit gehorchen, da gibt es Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Griechen sind alle die, die keine Juden sind. Die Juden, warum werden die hier immer so erwähnt? Naja, weil Gott in seiner Gnade und seiner Souveränität sie als erstes Volk erwählt hat, ihnen die Wahrheit, die Tora, die Weisung, das Wort Gottes zu geben. Aber dann eben auch durch sie der ganzen Welt. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Okay, ist davon die Rede? Von Herzenshärte. Verstocktes Herz. Und vielleicht sagst du wiederum als ersten Reflex jetzt, aber mein Herz ist nicht so. Vielleicht hast du auch recht. Aber ich hoffe, wir alle haben so viel Selbsterkenntnis, dass wir zumindest Phasen kennen oder Situationen kennen, wo unser Herz verhärtet ist, wo es verstockt ist. wo wir uns sperren gegen unangenehme Wahrheiten, gegen ein sehr ehrliches Feedback. Ich habe letzte Woche ein sehr ehrliches Feedback von meinem geistlichen Begleiter bekommen. Wir hatten zusammen eine Zoom-Sitzung und er hat mir hinterher mal den Spiegel vorgehalten. Das Peinlichste war, ich hatte es selbst nicht gemerkt. Aber wie gut ist so etwas? In mir war sofort, ich hatte sofort wieder Erklärungen und die gab es auch, warum ich mich so verhalten hatte. Keine Sorge, ich habe keinen umgebracht, aber es war schon ein nicht gutes Verhalten in dieser Gruppe. Es war schon auch egoistisch von mir und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mir viel mehr Zeit für meine Dinge genommen als für die anderen, das war unfair. Er hat mir den Spiegel vorgehalten und im ersten Moment wollte ich dagegen etwas sagen. Das war deswegen so. Aber es war dann, habe ich noch so die Kurve gekriegt. Stimmt, ja, es tut mir leid. Es ist mir auch peinlich. Ich will daraus lernen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So die erste Reaktion ist die Weigerung dessen. Übrigens ist es auch immer wichtig, dass wir natürlich schon auch funktionieren oder auch nicht uns alles sagen lassen, was andere uns sagen. Das ist auch eine wichtige Funktion, die wir haben. Aber manchmal gibt es doch Dinge, wo gerade auch das Wort Gottes kommt und uns zu Sündenerkenntnis führen will und somit auch zur Korrektur. Sünde ist natürlich ein großes Wort. Habe ich da gesündigt? Naja, das kann man auch wieder lange hin und her drüber reden. Aber ich habe mich nicht gut verhalten. Ich habe mich egoistisch verhalten. Und besser ist es doch, da zu wachsen. Hier wird gesagt, dass Gottes Zorn sich aufhäuft gegenüber den Menschen, deren Herz hart ist, die uneinsichtig bleiben, die sich nichts sagen lassen. Der Zorn häuft sich an. Oh, der Zorn häuft sich an. Was ist denn der Zorn Gottes? Ich habe mal nachgeguckt, was wird eigentlich über uns als Christen gesagt, wenn man mal schaut, bei der Frucht des Geistes und bei den Werken des Fleisches in Galater 5, da taucht auch Zorn auf. Aber der taucht auf bei den Werken des Fleisches, also bei der ungeheiligten Wesensart von uns. Also da ist Zorn eigentlich nur negativ. Warum ist da Zorn nur negativ? Ja, weil es da geht um dieses impulsive, unreflektierte Rausplatzen von irgendwas, was mich ärgert und wo ich anderen was entgegenhalte und vielleicht schlechte Worte sage. Und dieser Zorn ist nicht gut. Aber der Zorn Gottes ist auch gar nicht so. Gott ist nicht außer Kontrolle, wenn er zornig ist. Gott ist nie außer Kontrolle. Er ist die perfekte Liebe. Aber was ist dann dieser Zorn? Dieser Zorn ist eine gewaltige Energie in Gott gegen das Böse. Und das ist gut so. Gegen die Sünde. Und das ist gut so. Gott ist zornig auf die Sünde. Er ist auch zornig auf den, der die Sünde anstachelt. Geheimnisvoll und verborgen, wie er meistens ist, der Teufel, der das nochmal anfeuert. Gottes Zorn häuft sich auf den großen Tag des Gerichtes. Ich möchte eine kleine Begebenheit erzählen, die ich vor Jahren erlebt habe. Ich fuhr im Bus, ich war allein und als ich dann näher kam zu der Haltestelle, wo ich auch ausstieg, es war abends, es war schon dunkel, da sah ich einen Mann, einen älteren Mann und der war in der Nähe einer Straßenlaterne und der war nicht so ganz koordiniert. Na gut, ich stieg aus und mein Blick war so gefangen, zu ihm hinzugehen. Ich bin zu ihm hingegangen und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann. Dann habe ich festgestellt, dass er irgendwo Alkohol wohl getrunken hat, also er war nicht so ganz Herr seiner Sinne. Und er sagte mir, er hat seinen Schlüssel verloren. Und er suchte da an dieser Laterne, suchte er seinen Haustürschlüssel. Und in mir waren zwei Empfindungen zeitgleich da, als ich das wahrgenommen habe. Ich war voller Erbarmen für diesen Mann und ich war voller Zorn auf diese Situation. Beides war zeitgleich da. Voller Erbarmen für diesen Mann, der da so hilflos war. Und voller Erbarmen, also Erbarmen und eben Zorn. Worauf war ich zornig? Ich war zornig darauf, es schoss mir alles sehr schnell durch den Kopf, dass ich dachte, ja, das hat er auch nicht so geplant und jetzt ist er so hilflos und wer weiß, wenn der verheiratet ist, was sagt seine Frau dazu? Also so, mir stand so vor Augen dieses, der ist ja auch nicht zur Welt gekommen und sein Plan war, irgendwann werde ich als Betrunkener hilflos an der Straßenlaterne meinen Schlüssel suchen. Das war ja nicht sein Lebensplan oder Plan seiner Eltern. Es schoss mir alles so durch den Kopf. Es war zeitgleich da, diese Barmherzigkeit, aber auch dieser Zorn. Und ich war zornig auf die Sünde, auf das Böse, auf das, was ihn da in diesen Alkohol getrieben hat. Ich wusste ja gar nichts über ihn. Aber ich habe ihn dann so eingehakt. Ich habe gesagt, ich helfe Ihnen. Zeigen Sie mir, wo wohnen Sie denn? Er konnte so zeigen, wo er wohnte. War ein Mehrfamilienhaus. Ich ging mit ihm dahin und habe dann geklingelt. Und dann machte, ich denke, es war seine Ehefrau auf. Sie war extrem sauer. Sie war am Schimpfen. Sie packte ihn, zog ihn rein, machte die Tür zu. Da stand ich dann. Ich will es nicht zu sehr überhöhen, aber ich glaube, dass es bei Gott manchmal so ist. Gott sieht das Böse, er sieht die Sünde, er sieht das, was die Menschen zerstört. Alkohol ist nur eine Art, also der übertriebene Genuss von Alkohol, der unkontrollierte Genuss, das zerstört Menschen und das zerstört Beziehungen. Und deswegen ist Gott zornig darauf. Und gleichzeitig ist er aber voller Erbarmen für jeden Menschen. Wir kriegen das manchmal nicht so hin, aber die Wahrheit, die Bibel uns schildert, ist, dass Gott eben zeitgleich beides ist. Er liebt jeden Menschen. Er ist barmherzig gegenüber jedem Menschen. Aber er ist zornig auf die Sünde, auf das Böse, was den Menschen zerstört, was auch die Beziehung zu ihm zerstört, was auch ihm die Ehre nimmt und was aber auch den Einzelnen kaputt macht. Gott ist zornig. Und der Zorn sammelt sich auf. Und es wird eben einen Tag geben, diesen Tag des Zornes Gottes. Es ist der Tag des Gerichtes Gottes, auf den wir zulaufen. Und darauf läuft die Menschheit zu. Wo hört man das? Wo wird einem das gesagt? Wo kann man das lesen? Es ist die Aufgabe der Kirche, diese Wahrheit zu predigen. Wir müssen uns nicht beschweren, dass das nicht in Nachrichten kommt und da und dort nicht. Es ist die Aufgabe der Kirche, das zu predigen. Die Menschheit läuft auf dieses Gericht zu. Und jeder Mensch wird sich diesem Gericht stellen müssen. Früher oder später. Jesus kommt wieder und es gibt das Gericht. Es gibt die Bestrafung für das Böse. Und es gilt für jeden Menschen. Wie wir in dem Text gelesen haben, er spricht ja öfter eben auch die Juden an, weil die Juden irgendwo so diesen Bonus hatten. Sie hatten das Wort Gottes, sie hatten das Gesetz. Die Männer wurden beschnitten am achten Tag als Zeichen des Bundes. Ich habe einen Bund mit Gott. Und das hat Gott alles geschenkt. Und das ist alles großartig. Da geht es in Kapitel 3 dann nächstes Mal weiter, wo das nochmal mehr entfaltet wird. Das ist großartig. Aber hier wird uns gesagt, tja, das alles zu haben, aber es nicht zu leben, nützt nun mal nichts. Das ist ein großes Privileg, das zu wissen und zu kennen. Und darf ich das mal auf uns Christen übertragen? Wir sind keine Juden. Aber uns ist auch das Wort Gottes anvertraut und wir wissen viel. Aber das Wissen ist es nicht. Das Reden darüber ist es auch nicht. Das Tun ist es. Das Tun. Puh. Ich glaube aber, dass diese Wahrheit uns hilft, zur Selbsterkenntnis zu kommen und zu dem Punkt zu kommen, mache ich aber auch trotzdem nicht immer. Bin ich nur auf dem Weg. Und ja, ich verletze Gott. Da, wo ich sündige, da, wo ich egoistisch bin, da, wo ich andere mein Wort nicht halte, andere beneide, meine Zeit doch nicht so einsetze, obwohl ich Gott so liebe, dass ich ihn doch immer wieder an die Seite schiebe und na, ich hatte halt leider keine Zeit für Gott. Und all diese Dinge, versteht ihr? Es ist so wichtig, dass das nicht zu uns zu so einem mulmigen, schlechten Gefühl alleine wird. Ja, das ist es erstmal, wenn wir das hören. Aber dass wir dann natürlich auch den Ausweg sehen. Und man kann das Ganze nur predigen wegen dem Ausweg, den es gibt. Aber ihr Lieben, den Ausweg, den predigen wir natürlich sehr oft. Und den werde ich auch gleich noch erwähnen. Aber können wir es auch mal aushalten, wie schlimm das Ganze ist? Weil das nämlich eine sehr wunderbare Wirkung für uns hat. Wunderbare Wirkung, wenn wir das mal zulassen, dass da Zorn sich aufhäuft und aufsammelt und dass es diesen Tag des Gerichtes gibt. Ich bin wirklich froh, dass es diesen Tag gibt. Keiner weiß, wann der kommt. Aber er kann auch für jeden von uns heute sein. Weil wenn wir hier den letzten Atemzug machen, dann sind wir da. Okay, ich weiß, bei den Endzeitlehren, da kann man jetzt noch ganz viel basteln und ist vielleicht noch erst das und jenes und so. Aber was mir so wichtig ist bei Endzeit, ist, lasst uns nicht wegen Details und Kleinigkeiten, über die man trefflich diskutieren kann, das große Bild vergessen. Das große Bild ist, jeder wird vor dem Richterstuhl Gottes stehen und sich das Urteil anhören müssen. Und das Urteil für jeden Menschen, weil es wird gemessen an der Heiligkeit Gottes. Es wird nicht daran gemessen, ob du einen anderen Menschen kennst, der noch schlimmer ist. Den findet man ja immer, oder? Das sind die Reflexe des Menschen. Es sind so tiefe Reflexe. Ja, ich bin ja nicht so schlimm. Ja, und das war ja nur wegen dem und wegen jenem und so. Nein, nein, es geht um das Urteil Gottes. Am Ende unseres Lebens. Es geht um das Urteil Gottes. Das Urteil Gottes wird fallen, es wird kommen. Er wird richten. Und wir werden froh sein, dass er manche Menschen richtet. Kinderschänder, Kriegstreiber. Ist ja alles aktuell, oder? Leute, die kaputt machen. Gott ist zornig darauf, weil es den Menschen zerstört und weil es seine gute Idee, die er am Anfang hatte, verätzt. Durch die Sünde. Und er ruft jeden Menschen auf. Nimm diese Wahrheit und du hast einen festen Punkt, eine feste Koordinate für die Ausrichtung deines Lebens. Für das Leben heute, hier und jetzt. Wenn wir wissen, dass das kommt. Wie wäre diese Welt, wenn das jeder Mensch glauben würde? Da ist ein gerechter Gott und ein allmächtiger Gott und er wird am Ende sein Urteil fällen. Wie wäre diese Welt, wenn das jeder Mensch glauben würde, leben würde? Und angesichts dieser Koordinate, diesen feststehenden Punkt, ich bin mir so sicher, die Welt würde besser aussehen. Ja, sie wäre nicht perfekt, weil leider ist es so tief in uns hineingewoben. Ja, manche nennen das Erbsünde, ist auch wieder so ein schwieriges Wort, aber da ist viel dran. Wir sind die Kinder unserer Eltern. Und was waren unsere Eltern? Unsere Eltern waren Sünder. Oh, darf man das sagen? Nein, ich hatte gute Eltern. Es ist auch gut, wenn man seine Eltern ehrt, auf jeden Fall. Aber unsere Eltern waren Sünder. Warum? Weil ihre Eltern Sünder waren. Warum? Weil ihre Eltern Sünder waren. Und so kannst du weitergehen, kommst irgendwann bei Adam und Eva raus. Weil sie gesündigt haben. Es ist tief eingewoben in uns. Der Egoismus und was es alles gibt, Scheinheiligkeit, Heuchlertum, all das ist da. Es ist da. Und unser Bibeltext sagt uns, dass für die Menschen Drangsal und Angst kommt. Wenn ich so lese, auch so, es gibt ja so Biografien und es gibt ja auch die letzten Worte von Menschen und so. Der Mensch ist in der Tat in der Lage, bis zuletzt auf dem Sterbebett, zumindest nach außen, vielleicht auch innerhalb seiner eigenen Seele, so einen Trotz zu haben und sich dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich habe keine Angst und wenn ich sterbe, ist sowieso gar nichts mehr. Oder ich habe schon genug Gutes getan, mich wird Gott schon in den Himmel lassen. Oder was es alles für Gedankengänge gibt. Schwierig, schwierig. Warum? Weil es basiert auf menschlichen Gedanken. Und wenn man mal einmal bis dahin vielleicht kommt, zu sagen, menschliche Gedanken sind relativ, aber es gibt Gedanken und Wahrheiten, die sind absolut. Woher haben wir die? Ja, aus dem Wort Gottes, das ist natürlich eine Grundentscheidung. Deswegen lehnen ja auch viele das Wort Gottes ab oder relativieren so viel daran herum, dass irgendwie das, was wir heute hören, nicht mehr auftaucht. Da ist ein lieber Gott und das ist der Gott aller Religionen und ja, es wird schon passen. Nein, es ist uns ein Name gegeben. Der Name ist Jesus Christus. Und das ist der Ausweg. Jesus Christus und sein Leben und sein Sterben, das Evangelium, ist der Ausweg. Ist Gott zornig? Er ist zornig auf die Sünde und auf das Böse. Wenn wir das nicht glauben, wenn wir das nicht verstehen, dann können wir das auch abschrauben. Dann brauchen wir hier kein Kreuz in diesem Raum. Was ist das Kreuz? Das Kreuz ist der Ort des Zornes Gottes. Hier wurde die Sünde gerichtet. Sie wurde beurteilt, verurteilt, verdammt und das Todesurteil wurde vollstreckt. Ja, es haben Menschen gemacht, das ist ja auch so ein Geheimnis Gottes. Menschen führen Dinge aus, ob sie wollen oder nicht, ob sie verstehen oder nicht, was der Plan Gottes ist, in seiner Souveränität. Die Menschen sind nicht gerecht. Wäre es nicht gerecht gewesen, an dem Tag der Verurteilung, dass man diesen Mörder genommen hätte und den gekreuzigt hätte? Selbst der römische Beamte wollte ja eigentlich nicht Jesus kreuzigen. Es war ja irgendwo, waberte ja alles rum, so irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas. Aber doch Jesus Christus wurde gekreuzigt. Auf ihm kam das Gericht. Und er wurde gekreuzigt, er wurde mit dem Tode bestraft und er starb jämmerlich. Das gerechte Urteil, das jedem Menschen gilt, wegen der Sünde. Und ihr Lieben, deswegen können wir das doch aushalten, diese Wahrheit, oder? Weil es Jesus gibt, Jesus Christus. Jesus heißt Retter, Christus heißt der Gesalbte. Er ist der gesalbte Retter, von Gott eingesetzt. Ein Plan, den er schon früh gemacht hat. Gott der Allmächtige. Und er hat seinen Sohn gegeben. Aber nicht in einem Scheintod, in einem, ja, der war da, als er am Kreuz hing, nee, dann war der ja schon irgendwie auferstanden oder so. Es gibt so viele Gedankengebäude darüber. Es war wirklich der Mensch, Jesus Christus, der unseren Tod, unsere Strafe erlitten hat. Und wenn wir jetzt daran glauben und wenn wir das nehmen, ja, dann können wir doch zugeben, Gott, du bist gerecht und du bist heilig, ja, und es tut mir leid. Und Jesus, die Nägel, die dich durchbohrt haben, ein Anteil davon ist auch wegen mir. Ein Anteil davon ist auch wegen mir. Ich weiß, das erfordert Glauben, das zu glauben, dass etwas vor 2000 Jahren so auch heute gilt, aber das ist was Gott uns durch sein Wort sagt. Das gerechte Gericht Gottes. Gott ist zornig auf die Sünde, weil sie zerstört. Und er hat diesen Plan und er hat daran gearbeitet. Und Gott ist unbestechlich. Römer 2, Vers 11. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wow! Übrigens auch schon wieder direkt was, wo wir alle vielleicht auch ein bisschen mehr mit zu tun haben, oder? Wen laden wir gerne ein? Wem helfen wir gerne? Mit wem sind wir gerne zusammen? Bin ich voll dabei. Aber wo machen wir Unterschiede? Wem verzeihen wir ganz schnell Dinge und bei anderen sind wir so kritisch? Boah, der wieder. Gott ist fair, gerecht, durch und durch. Es gibt hier keinen, ja, aber ich bin schon so lange zum Gottesdienst gegangen oder dieses oder jenes. Es ist gut, zum Gottesdienst zu gehen, damit wir diese Wahrheiten hören und damit unser Glaube gestärkt wird und aufgebaut wird. Aber das Ganze bewirkt überhaupt nicht vor Gott, dass wir irgendwie hier Punkte sammeln können und sagen, ja, nee, also nein, keine Chance. Wir können vor Gott keine Punkte sammeln. Gott ist unbestechlich, er ist unbeeindruckbar, er ist unmanipulierbar. In der Offenbarung, wo uns Jesus, der Auferstandene, dargestellt wird, heißt es, und er hatte Augen wie von Feuer. Das will ich mir gar nicht so vorstellen, finde ich irgendwie nicht so schön, diese Vorstellung. Aber es will ja etwas sagen. Jesu Augen wie von Feuer, das heißt, er durchblickt alles, er sieht alles. Und ihn kann man nicht beeindrucken. Er ist der gerechte Richter. Ja, die also ohne die Tora zu haben, gesündigt haben, werden da verurteilt. Und die Tora haben, werden aber auch verurteilt, wenn sie es denn nicht leben. Nach den Werken. Ich will jetzt nicht diesen ganzen Text hier nochmal vorlesen. Vers 16 nochmal. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach dem Evangelium, das Paulus eben empfangen hat, dadurch, dass er Jesus Christus persönlich begegnet ist. Gott wird das tun. Er wird jeden richten. Wir haben ja auch das Gewissen des Menschen. Auch Menschen, die nie das Wort Gottes gehört haben, haben ein Gewissen. Ja gut, das Gewissen kann auch ein bisschen verbogen sein. Ja, das ist nicht immer so ein ganz klarer Kompass, wie es sein sollte. Ist nicht immer so ganz auf Norden eingestellt. Aber doch hat doch jeder Mensch irgendwo so ein Empfinden. Was ist gut und was ist schlecht? Was ist richtig und was ist böse? Und das sagt Paulus hier. Schaut mal, ihr Menschen, das habt ihr doch auch. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen die Unterscheidung von Gut und Böse. Wir können doch auch allein schon in dieser Welt nicht sagen, ja, ist doch alles okay, oder? Nein, es ist nicht okay. Es ist vieles ganz schlecht, ganz böse, ganz mies. Die Kirche steht in so einem schlechten Licht. Wegen Missbrauch von Kindern. Ja, wie furchtbar ist das denn? Manchmal würde ich mir so wünschen, dass das passiert, was mit König David passiert ist. König David hat auch missbraucht, Menschen missbraucht. Die Frau hieß Bathseba, ich will das jetzt nicht tief ausmalen. Und ihr Mann wurde mittelbar getötet durch David. Er war gläubig, er liebte Gott, er feierte Gott, er hat wunderbare Lieder geschrieben, die wir bis heute lesen können in der Bibel, die Psalmen. Viele der Psalmen. Aber David war so weit davon weg, sein Kompass war nicht mehr in Ordnung, sein Gewissen hat nicht funktioniert. Auf dem Höhepunkt eigentlich, er war ein König mit einem großen Gebiet. Gott hat ihn so gesegnet, aber er hat diese furchtbare Sünde begangen. Aber dann geschah etwas Besonderes. Und das gehört zu diesem Ausweg, den Jesus uns gibt. Dann kam etwas Besonderes. Da kam ein Mann, er war ja der König, nicht jeder durfte einfach zu ihm hin. Aber der Nathan, der durfte zu ihm hin. Das war so ein Ratgeber von ihm. Und Nathan hat es auf erstaunliche Art und Weise geschafft, ihm eine Geschichte zu erzählen. Und am Ende dieser Geschichte so klick, boah, David sagt, das habe ich gemacht. Ich habe so gesündigt, es tut mir so leid. Und dann hat er einen der wichtigsten Psalme geschrieben, Psalm 51. Das Gebet mit der Bitte um Vergebung. Und ich möchte mit diesem Psalm diese Predigt beenden. Ich möchte einige Verse dieses Psalms mit euch lesen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade Überführung von Sünde hast. Vielleicht ist das nicht der Fall. Vielleicht ist es der Fall. Dann lass uns das beten von Herzen. Und wenn im Moment bei dir alles okay ist, weil ich will auch niemandem was einreden, was nicht da ist, dann deponier das in dir, dieses Gebet. Du kannst es auch nachlesen, ist gedruckt, wie gesagt, in der Bibel. Und dieses Gebet zu beten ist so gut. Es bringt uns in die rechte Stellung vor Gott, die wir haben. Wir sind nämlich schwach und bedürftig. Und dieses Wort, dieses Gebet, das wirkt. Warum? Wegen Jesus. Wirkt es. Hat es Kraft. Und Gott erwartet gar nicht von uns, dass wir perfekt sind und alles richtig machen. Er weiß ja, dass wir das gar nicht schaffen. Aber was er sich wünscht, ist ein weiches Herz, das bereit ist, darüber nachzudenken, zu reflektieren und sich bei Gott zu entschuldigen für das, was nicht gut war. Und das Ergebnis ist ein gutes Gewissen. Das Ergebnis ist die Freude auf die Wiederkunft Jesu. Das Ergebnis ist die Hoffnung und die Klarheit. Gott kommt wieder, Jesus kommt wieder. Und das Gericht muss ich nicht mehr fürchten. Aber ihr Lieben, lasst uns das nicht selbstverständlich nehmen. Das ist nämlich manchmal so. Gott ist zornig auf all das, was zerstört. Und er hat den Ausweg geschaffen. Mögt ihr mit mir aufstehen? Psalm 51, wir haben es jetzt nicht auf der Folie, aber erlaub einfach dem Heiligen Geist, dass vielleicht der eine oder andere Satz, dass du den mitnimmst, dass der einen Widerhall in deinem Herzen hat. Psalm 51 von David, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Dadurch wird doch immer deutlicher, du hast recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens diese Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde. So wie der Priester das mit dem Isopbüschel tut. Und dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab. Dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich mit deinem Urteil so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe. Lösche meine ganze Schuld aus und erschaffe, verwandle mich, dass ich ein reines Herz habe, oh Gott. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Und bitte, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Amen.